Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Viele Herstellerprojekte kennen, wo es darum geht, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu setzen, also bevor die Maschine ausfällt, schon zu erkennen aufgrund diverser Parameter, dass da halt gewisse Dinge ausfallen werden.
Ja.
Und kurzum habe ich so verstanden, dass dieser Data Act, der das so regelt, dass der Eigentümer dieser Maschine auch auf diese Daten Zugriff haben muss. Ich sehe das richtig?
Ja. Genau, ja, also das ist prinzipiell so und damit natürlich eine gewisse Trendwende, weil die Daten derzeit von den Herstellern kontrolliert werden und meistens auch nur bestimmten Zwischenhändlern oder Wartungs- oder Servicefirmen einen Zugriff drauf gewähren und alle anderen, die keine Vertragsbeziehung mit dem Hersteller haben, können die Geräte dann auch gar nicht reparieren. Und da sieht jetzt der Data Act vor, dass eben der jeweilige Nutzer von einem vernetzten Produkt oder einem damit verbundenen Dienst auch Zugang haben muss zu diesen Daten. Und die Idee ist, dass man die Daten dann auch weitergeben kann. Entweder man überlegt sich selber, was mache ich damit, biete ich selber entwickle ich irgendwelche Dienstleistungen oder gebe die Daten weiter. Ja, und ein ganz prominentes Beispiel sind die Autohersteller, die natürlich versuchen, ihre Wartungsdienstleistungen und Reparaturdienstleistungen mit ihrem Händlernetz zu schützen. Und das machen sie auch auf eine technische Art und Weise, weil dann gewisse Schnittstellen nicht ausgelesen werden können. Und da ist auch die Überlegung des Data Acts zu sagen, jede Werkstätte muss Zugang haben zu diesen Daten und dann wird sich auch eine freie Werkstätte überlegen können, wie repariere ich das, was bedeutet dieser Fehlercode und wie kann ich dann selber eine Reparatur durchführen bei diesem Auto. Und das ist gerade im Kfz-Bereich ist das natürlich ein großes Thema, weil die Hersteller das sehr, sehr stark schützen. Die sagen natürlich, das ist im Interesse des Kunden, weil so ist sichergestellt, dass nur Originalteile verbaut werden, die korrekt funktionieren und nicht irgendwelche Nachbauteile, was in einer gewissen Art und Weise ja ein zulässiges Argument ist. Ja, weil wenn man in ein Auto irgendein Nachbauteil einbaut, ja, und das ist eine minderwertige Qualität und es passiert was, dann hat man als Hersteller das Thema, ja, und muss erst einmal nachweisen, aber da ist ein Fremdbauteil drinnen und das ist kostet, das ist durchbrochen, das hat nicht richtig funktioniert und deswegen ist ein Unfall passiert. Also das hat schon auch was für sich, ja, dass man da natürlich als Hersteller versucht, das irgendwie im Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite sollte man als Nutzer natürlich auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, wo lasse ich es denn reparieren? Und die freie Werkstätte, wenn die das zur Hälfte des Preises reparieren könnte, aber halt nicht darf, ja, weil sie die Daten nicht haben und deswegen gar nicht sagen können, was kaputt ist, dann führt das zu mehr Wettbewerb. Und das ist auch eine der Überlegungen, um Daten leichter zirkulieren lassen zu können zwischen den einzelnen Teilnehmern im Markt mit der Hoffnung, dass dadurch ein gewisser Mehrwert entsteht und mehr auch Leistungen im Bereich Daten entwickelt werden, ja, über Aussagen. Was aber ganz wichtig ist zu sagen, der Data Act bezieht sich jetzt nicht auf das Endergebnis oder auf die Auswertung aus diesen Daten, sondern auf die Rohdaten, die generiert werden. Und das ist natürlich schon eine Hürde, weil wenn man jetzt, du hast vorher vom Data Lake gesprochen, wo viele Daten drin sind, vielleicht ohne Kontext, ja, dann könnte das da auch so sein, dass ich zwar sehr, sehr viele Daten habe, Rohdaten habe, aber vielleicht gar nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll, weil mir der Kontext fehlt oder weil mir andere Aspekte fehlen. Und da wird sich dann zeigen, wie das aufgenommen wird, ob das funktioniert. Ja, es kann auch sein, dass das gar nicht funktioniert, weil es hat auch in der DSGVO Recht gegeben, dass man die Weitergabe seiner Daten an einen Dritten verlangen kann. Mhm. Aber es gibt keine Verpflichtung vom Dritten, die Dateien auch zu nehmen und zu importieren. Ja? Und jetzt kann man sich bei WhatsApp beispielsweise eine JSON-Datei runterladen. Nur, was mache ich mit der? Ja? Mhm. Die kann ich niemanden, mhm. die nimmt man so niemand, so ohne weiteres. Mhm. Und es könnte natürlich auch sein, dass sich das im Bereich DataEgg genau gleich entwickelt, dass man zwar Recht hat, zu verlangen, dass die Daten vom eigenen Produkt an einen Dritten weitergegeben werden, aber ich mache es gar nicht, weil der Dritte gar nicht daran interessiert ist oder damit nichts anfangen kann und sich das nicht antut. Also das wird sich dann zeigen. Und der andere Aspekt, der auch im DataEgg drin steckt, der ein bisschen weniger bekannt ist aus meiner Sicht, ist, dass dort auch Regelungen enthalten sind, die diese Lock-in-Effekte bei den großen Infrastrukturanbietern reduzieren sollen. Also das Spiel ist ja immer dasselbe. Es gibt ein billiges Einsteiger-Abo oder überhaupt ein kostenloses. Und sobald man in der Infrastruktur drin ist und der Aufwand zu wechseln größer wird, ja, wird normalerweise dann auch das Lizardell entsprechend schnell teurer und dann macht man natürlich als Anbieter es dem Kunden also unangenehm wie möglich, den Anbieter zu wechseln. Man verrechnet Kosten für die Migration, das dauert lang und so weiter und so fort. Und dem will der DataEgg auch einen Riegel vorschieben, indem er wirklich konkrete vertragliche Bestimmungen vorschreibt, die in diese Cloud- bzw. Edge-Computing-Verträge auch rein müssen, mit dem Ziel, dass man als User aus so einem Vertrag leichter rauskommt, ohne große Kosten rauskommt und auch zu einem anderen Anbieter gehen kann, um einfach die monopolartigen Zustände in diesem Marktsegment ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das ist zumindest die Zielsetzung. Wir werden dann sehen, ob das funktioniert. Und ich glaube, da kann man sagen, die Absichten der europäischen Regulierung sind ja in der Regel gut. Manchmal funktioniert es genauso, wie man sich vorstellt, manchmal aber auch gar nicht.
Ja, ja. Ich meine, in diesen Aspekt, den würde ja einen aktuellen Trend widerspiegeln, gerade jetzt in größeren IT-Infrastrukturen, wo es eine große Cloud-Volkswanderung gibt, von einer Cloud in die nächste oder von Cloud wieder zurück zu On-Prem. Ganz spannend, der Pendel schlagt ja immer aus in der IT, entweder in Richtung On-Prem, also lokal bei sich, hin, dann wieder zu zentralisierten Systemen, also geht das die ganze Zeit hin und her. Und werden da viele sich überlegen, ich muss in die Cloud, weil das macht man jetzt so, sind schon viele andere wieder auf dem Weg aus der Cloud heraus, weil sie festgestellt haben, dass das halt nicht für sie
die Abhängigkeit geht. Ist brutal.
Ja. Abhängigkeit, Kosten, die Freiheit, also vor allem, es gibt ja nicht die eine Cloud, muss man auch sagen, also es gibt ein paar sehr große, die sehr strukturiert, sehr standardisiert sind, da hast du nicht wirklich viel Freiheiten. Gerade gestern waren wir wieder involviert in so einem Projekt, wo es darum geht, da wirklich aus einer großen Cloud rein in unsere private Cloud zu gehen, wo wir wirklich zusammengesessen sind und wirklich zu tun gehabt, mal herauszufinden, welche Ressourcen überhaupt nötig sind, weil es einfach nicht sichtbar ist, weil es gut versteckt ist. Also da in die Richtung, da unterstützen Sie sicher einen Trend, der da aktuell angesagt ist. Und was die Maschinendaten angeht, ist natürlich die Fahrzeuge und so weiter. Was schon spannend ist, sind die, das fängt gern bei diversen Haustechnikanlagen, die gewartet werden, wo die Daten zu den Herstellern gehen, aber auch Maschinenparks in Produktionsbetrieben etc., wo dann der Eigentümer der Maschine, der die gekauft hat, eben keinen Zugang auf diese Messdaten hat, sich dann selber wieder mit Sensoren draufbaut, um dann trotzdem wieder an Daten zu kommen. Also da ist dann schon Fantasie drin. Natürlich torpediert es ja gewissermaßen, wie du schon gesagt hast, das Geschäftsmodell auch dieser Anbieter, weil die natürlich dann ihr Wartungsvertrag drauf verkaufen wollen. Andererseits könnten wir ein Geschäftsmodell draus machen, indem man sagt, du schau, bei unserer Drehbank, bei unserer CNC-Maschine kriegst du die und die Daten übermittelt, die bedeuten das und das. Du kannst damit deine Produktion optimieren oder sowas. Und das wieder als Service zum Beispiel anzubieten, ach, das wäre denkbar. Also
genau, da gibt es Chancen. Genau. Also meine Erwartung ist die, dass sich das so herausbildet in Zukunft, dass es bestimmte Rohdaten gibt, die man unter dem DataEgg immer und kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt und dann on top Zusatzleistungen, nämlich zum Beispiel Auswertungen, Diagramme, Dashboards, etc. Ich glaube, dass sich das so entwickeln wird, dass es also sozusagen auch in den Abo-Services der Hersteller von solchen Maschinen dann das das kostenfreie Abo gibt, das eben den Data Act erfüllt und alles on top wird dann je nachdem, was man braucht, höchstwahrscheinlich als Zusatzleistung angeboten werden. Das ist so meine Erwartung.
Die Daten sind ja auch Sache, die Frage, was man damit macht, nicht? Ja, das ist dann
Genau.
so wie die Geschichte, die es gibt, aber wo einer gerufen wird zu einem großen Stromgenerator, der funktioniert nicht. Da kommt er mit seinem Werkzeugköfferle, schaut er mal eine Weile herum und dann haut er mit einem kleinen Hammer drauf und dann funktioniert es wieder. Und dann schreibt er Rechnung, dann kommt die Rechnung und nicht, steht 1000 Euro drauf. Der Kunde regt sich auf, was, bist du nur gekommen, hast du mit dem Hammer drauf, gehabt 1000 Euro. Korrigiere die Rechnung, schreibt eine neue Rechnung, steht da auf Ansetzen und Ausführen eines Hammerschlages 5 Euro.
Ja.
Wissen, wo anzusetzen ist,
Ja.
995. Also, die Daten, das ist ja super, wenn man viele Daten haben, wenn man sie nicht interpretieren kann und das Know-how fehlt, darf ja oder soll ja was kosten, wahrscheinlich wird es halt keiner mehr machen.
Genau.
Gut, ja. Was haben wir denn noch? Wir haben ja ungefähr 120 EU-Acts mit Datenbezug. Also, die werden wir jetzt heute nicht alle durchkriegen. Aber
Na,
vielleicht
bitte nicht.
knapp nicht, knapp nicht. Ich kenne sie ja nicht alle, muss ich gestehen. Da geht ja ein bisschen ins Marketing rein. Allerdings war es schon, sich durch die Medien und auch durch die Köpfe, die Unternehmerköpfe bewegt, ist die NIS2. Betrifft natürlich unser Gewerk sehr stark. Es geht ja um die Großen und Ganzen um IT-Sicherheit und sichere Infrastrukturen. Also auch wieder ein hehres Ziel eigentlich. Das heißt,
Jeden
kurz
Fall.
zusammengefasst, die Resilienz der IT in Europa gegen welche Angriffe auch immer zu stärken, sei es jetzt Betriebsspionage, sei es staatliche Angriffe, sei es einfach Kriminelle. Natürlich ist ein Regulatorium und Regulatoren werden selten mit Fahnen und Fanfaren begrüßt, sondern meistens mit Gegenwehr. Wie ist deine Erfahrung? Was kannst du dazu sagen?
Ja, also es ist ein wichtiges Thema, das ist, denke ich, unbestritten. Ja, man kann es vergleichen damit, die eigene Haustür zuzusperren. Und jetzt gibt es eine Richtlinie, die einen verpflichtet dazu, die eigene Haustür zuzusperren. Wenn man in einem bestimmten Bereich ist, kann man sagen, ja, macht Sinn. Nur die Verordnung geht halt eben auch, die Richtlinie geht darüber hinaus und würde sagen, naja, du musst da die Vorhänge zuziehen, ja, beispielsweise, so in diesem Beispiel zu bleiben. Wir haben schon einiges an Kontakt gehabt, ich habe schon einige Vorträge gemacht zum Thema NIS2. Man muss einmal festhalten, es ist noch nicht umgesetzt in Österreich. Österreich ist säumig, wie auch andere Mitgliedstaaten in der EU. Der Termin konnte nicht gehalten werden. Jetzt sind nochmal Regierungsverhandlungen dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort jetzt das Top-Thema gerade bildet. Es würde also noch etwas dauern. Aber wenn es dann kommt, wird es ohne Umsetzungsfrist kommen, weil mittlerweile ohne dies bekannt ist, dass es kommt und wie es kommt. Und in dem Kontext ist es auch wichtig zu wissen, dass das NIS Umsetzungsgesetz, also NIS 2024 damals, ja nicht daran gescheitert ist, dass sich die Parteien uneinig gewesen wären im Parlament, welche Verpflichtungen Unternehmen treffen sollen oder welche Sektoren erfasst sein sollten. Da besteht Konsens. Es ist darum gegangen, wo soll die Cybersicherheitsbehörde angesiedelt sein. Und da war der Plan, diese Cybersicherheitsbehörde im Innenministerium anzusiedeln, was manchen Oppositionsparteien nicht gut gefallen hat und eher Besorgnis bereitet hat. Das heißt also, es gibt keine finale gesetzliche Vorgabe derzeit, aber es ist zu erwarten, dass die Vorgaben, die in der Richtlinie drin sind, auch so umgesetzt werden, mehr oder weniger 1:1. Und nachdem zu erwarten ist, dass es keine eigene Umsetzungsfrist geben wird im NIS 2025, hoffentlich, muss man sich das jetzt schon anschauen. Und da steht natürlich ganz am Anfang die Frage, bin ich überhaupt betroffen von NIS 2? Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen dann der Schnittpunkt zwischen unseren beiden Berufen. Bei mir geht es mehr um die Frage der Anwendbarkeit der NIS 2-Richtlinie, um die Meldungen an die Cybersicherheitsbehörde, die Registrierungen dort, um die die Cyber-Incident-Pläne, wenn es zu einem Cybersicherheitsvorfall kommt. Ja. Was aber konkret zu machen ist aus technischer Sicht, das ist dann typischerweise der Bereich, wo wir dann auch mit Partnern zusammenarbeiten und sagen, die konkrete Verpflichtung, ja, musst du jetzt nicht nur den Vorhang zuziehen, sondern musst du eine Jalousie haben, um das um das sozusagen, das sind dann die Fragen, die einfach dann sehr, sehr technisch sind. Und am Anfang steht eben aber wirklich die Frage, ist es anwendbar oder ist es nicht anwendbar? Und das ist nicht so trivial, wie man es vermuten würde, weil es eben zwei unterschiedliche Säulen gibt, die dafür erfüllt sein müssen. Das ist einerseits eine bestimmte Unternehmensgröße nach der Definition der EU-Kommission, also 50 FTEs und 10 Millionen Euro Umsatz oder die 10 Millionen Euro Bilanzsumme auf der einen Seite, und auf der anderen Seite muss man in einem kritischen Sektor tätig sein, also beispielsweise irgendwo im Infrastrukturbereich. Und wenn die beiden Aspekte erfüllt sind, dann ist die NIS2-Richtlinie anwendbar, oder streng genommen muss man sagen, auf das Unternehmen ist dann das Umsetzungsgesetz der NIS2-Richtlinie anwendbar, sobald es veröffentlicht wurde. Und da sind sehr viele Sektoren erfasst, Energie, Verkehr, Bankwesen, Gesundheitswesen, aber natürlich auch digitale Infrastruktur, Anbieter digitaler Dienste, wie zum Beispiel jetzt Marktplätze, Suchmaschinen oder soziale Netzwerke. Es ist übrigens auch der Sektor Weltraum erfasst. Das haben wir bis jetzt in der Beratungspraxis eher seltener gesehen, aber prinzipiell auch erfasst. Genau, und das ist einmal der Aspekt der unmittelbaren Anwendbarkeit. NIS2 durch die Hintertür kann es auch geben, wenn man in der Lieferkette ist von einem Unternehmen, das von NIS2 betroffen ist, weil das Unternehmen, das direkt unter NIS2 fällt, auch verpflichtet ist, sicherzustellen, dass eine gewisse Compliance in der Lieferkette besteht. Ja, und das wird in der Praxis höchstwahrscheinlich durch Audits, Fragebögen, Besichtigungen passieren, und so kann es sein, dass man auch als kleines Unternehmen, das nicht unter NIS2 fällt, dann mittelbar in den Anwendungsbereich rutscht, weil einer der größten Kunden sagt, ich kann mit dir nur zusammenarbeiten, wenn du dich um das Thema Cybersicherheit auch kümmerst. Und wenn du das nicht machst, dann darf ich dich gar nicht mehr beauftragen. Und das ist dann der Punkt, wo dann vielleicht NIS2 von der lästigen Compliance-Vorgabe dann doch wieder ins Eigeninteresse rutscht, weil man dann sagt, den Kunden muss ich behalten, ja, ich muss das Thema angehen.
Ja. Grundsätzlich kann man schon sagen, also die NIS2, wir werden dann sehen, wie das Ganze dann ausgelegt wird, allerdings, was man bis jetzt sagen kann, ist, dass das matcht sehr groß mit Eigeninteresse. Es ist nur oft die Aufmerksamkeit nicht so da. Nicht? Also wir sagen im Betrieb oft, hier und da sind die Alufelgen wichtiger wie die IT-Sicherheit. Mit der kann man nicht angeben. Das Thema ist nur, ob ich jetzt Alufelgen oder Stahlfelgen drauf habe oder ob mein IT funktioniert oder nicht, macht schon einen großen Unterschied. Und auch da, also wir haben jetzt noch keine Vorgabe drinnen gefunden, wo wir sagen, das ist ein Blödsinn, das bringt gar nichts, sondern im Gegenteil, das sind Dinge, die man auch jetzt, sei es bei APUs, vorschlagen, natürlich in einer gewissen anderen Dosierung, weil es einfach Sinn macht. Weil es Sinn macht, sich abzusichern, so wie du gesagt hast, die Haustür sperrt beim Regelfall auch zu. Okay, manchen Gegenden im Land vielleicht nicht, aber zumindest hat man eine Haustür. Und wenn man die IT so anschaut, da gibt es ja nicht einmal Fenster und gar nichts. Also das ist ein Rohbau. Dann wundert es mich, dass irgendwer was raustragt, also das, oder was reintragt, was man nicht haben will. Und so gesehen macht es schon Sinn, das auch wirklich als Leitfaden zu verwenden. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch eine Konformität erzeugt und die nachweisen kann, das ist ja super. Also ich finde, da sollte man ganz wenig Angst davor haben, sondern eher das wirklich als Chance zu nutzen. Ja, jetzt habe ich mal einen Leitfaden, den gehe ich durch, quasi eine Checkliste, gestalte das aus. Im Zuge dessen dokumentiere meine Entscheidungen gleich mit, weil auch da gibt es ja Angemessenheit. Nicht? Das ist ein Unterschied, ob ich, keine Ahnung, ob ich jetzt von mir aus 50 Vollzeitäquivalente habe und bin ein Maschinenhersteller oder ich bin, wie du sagst, jemand, der Satelliten in den Weltall schießt. Also das macht einen Unterschied. Und da muss ich entsprechend die Maßnahmen anpassen. Also auch aus meinem Gewerk heraus, aus meinem fachlichen IT-Fach heraus, bitte schaut euch die NIS2 an und hängt euch nicht lange drauf herum auf, ob ihr jetzt betroffen seid oder nicht, früher oder später, da bin ich ganz bei dir, kommt die über die Lieferkette durch, und wenn nicht, dann gibt es die NIS3 und dann hat es uns. Also besser jetzt gleich, sich damit auseinandersetzen, da hat man ein bisschen einen Zeithorizont. Aber manche Dinge
Das
wirst du jetzt nicht von heute
stimmt,
auf morgen
ja.
einführen können, sondern brauchst man ein bisschen.
So ist es, ja. Und man muss fairerweise auch sagen, wenn man einmal in die Richtlinie reinschaut, was sieht die vor? Die sagt, man muss verhältnismäßige technische, operative und organisatorische Risikomanagementmaßnahmen treffen für ein angemessenes Cybersicherheitsniveau. Und ich glaube, da kann man mal sagen, das klingt sinnvoll. Und die Konsequenz aus dieser doch etwas schwammigen Definition oder Vorgabe ist die, dass man sich einfach selber die Gedanken machen muss, was mache ich, wie groß ist das Risiko und was sind die Gegenmaßnahmen, die Sinn machen. Und zu mehr, also im Einzelfall unterscheiden sich natürlich die Auffassungen, was jetzt sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Aber man wird wohl sagen können, wenn man sich die Gedanken gemacht hat und dann zum Ergebnis kommt, das ist ein angemessenes Cybersicherheitsniveau, dann hat man schon einmal sehr, sehr viel richtig gemacht. Erstens aus unternehmerischer Sicht, weil wenn der Laden steht, hat man wirklich keine Freude, ja, wenn ein Ransomware-Angriff stattfindet beispielsweise. Und auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass die NIS2-Richtlinie da ewig lange Kataloge mit total überschießenden Maßnahmen vorschreibt, die gar nicht umsetzbar sind zu vertretbaren Kosten, sondern das ist alles zu berücksichtigen. Und das Ergebnis muss dann eben sein, verhältnismäßige Maßnahmen für ein angemessenes Cybersicherheitsniveau. Und innerhalb von diesem, das ist ja Bandbreite am Ende des Tages, und innerhalb von der Bandbreite kann man sich aber auch bewegen, auch aus rechtlicher Sicht.
Ja, mir fällt als etwas schief, aber doch vergleichend das Verarbeitungsverzeichnis in der DSGVO ein, wo man sich ja überlegt, warum machen wir das, wie lange machen wir das und dürfen wir es überhaupt und warum dürfen wir es? Also ich muss mir überlegen, warum darf ich jetzt diesen Datensatz verarbeiten? Und da schreibt mir einer irgendeinen Blödsinn rein, wo jeder sagt, das glaube ich da nicht. Und gleichzeitig verbietet man sich ja auch nicht alles. Und so ähnlich ist da bei der NIS2, man überlegt sich, okay, da wäre jetzt nicht reinschreiben, ich brauche keine Firewall, weil mir greift eh keiner an. Also das wäre ein schwaches Argument, weil das stimmt einfach nicht. Das kann man sich auch nur so einreden. Und gleichzeitig heißt das nicht, wir verwenden kein Internet. Nicht? Und irgendwo dazwischen bewege ich mich, sprich, ich wäre eine in meine Unternehmensgröße und Netzwerkgröße angemessene Firewall mit aktiver Wartung und UTM, also aktiver Gefahrerkennung einsetzen. Und das schreibe ich halt nieder im Idealfall, dass man nachweisen kann, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und legt den kleinen Kalender und Wiederverlagert Termin, dass man das regelmäßig anschaut, weil das ändert sich halt, gell? Also das Unternehmen verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich, aber natürlich auch die Angriffsvektoren und die Technologie dahinter.
Genau so ist es ja. Und aus rechtlicher Sicht gebe ich dann den Mandanten immer die Frage mit, wenn jetzt irgendwas passiert, ja, wie erklärt ihr, dass ihr euch darum bemüht habt, dass nichts passiert und welche Maßnahmen habt ihr getroffen? Und den geringsten Begründungsaufwand habe ich dann, wenn es ein Dokument gibt, in dem das aufgelistet ist. Das wirkt vorbereitet, das wirkt so, als hätte man sich mit dem Thema befasst und hätte das ernst genommen. Und wenn man das vorweisen kann, dann ist auch die Behörde normalerweise sehr milde gestimmt und verhängt dann nicht unmenschliche Strafen. Wenn man aber signalisiert, mir ist das Thema egal, dann hat natürlich die Behörde einen Bedarf, um zu sagen, dem müssen wir verdeutlichen, dass er sich mit dem befassen muss. Und in der Praxis ist es dann oft so, dass die Nachweise, die man stellt hat, dass die dann auch ausreichend sind. Und da gibt es eben auch die Bandbreite, die hat da die Behörde und die sagt, der hat sich bemüht, der hat viele Dinge gemacht, er hätte vielleicht das nur zusätzlich machen können, aber alles in allem hätte das jetzt auch nichts geändert im Ergebnis und das passt so. Ja. Und dann geht man, ja, dann wird das Verfahren eingestellt und das Ergebnis ist, man hat getan, was man kann, um das zu verhindern. Es ist trotzdem passiert, ja, man gibt keine hundertprozentige Sicherheit, alles gut, Verfahren beendet.
Ja, okay. Und da hat man sowohl für sein rechtliches Dasein vorgesorgt und auch für sein unternehmerisches, weil, wie gesagt, das es macht absolut Sinn, sich diese Maßnahmen dazu Gemüte zu führen und sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber wenn das jetzt nichts ist, was man jetzt gerade, was man gerade große Freudenhormone ins Blut schießen lässt. Aber es kann auch spannend sein, also wirklich. Also. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ja, und mit wem mache ich das, kenne ich mir nichts aus. Einfach melden, nicht? Wir können das einem im Doppelspann machen, wir zwar. Und dann diskutieren wir uns da zur Lösung hin, dass er sowohl rechtlich wie auch technisch sitzt. Und dann hast du da gute Maßnahmen bei dem Unternehmen und hast ein gutes Gefühl, weil du dich gut aufgestellt hast. und du möglichst sicher bist. Jo, so, und bevor wir jetzt die anderen 116 Datengesetze da durchgehen, werden wir es gerade beschließen müssen, hilft alles nichts. Wir haben da ein bisschen was zu tun, glaube ich. Ich glaube, du auch, gell? Und möchte kurz noch sagen, was haben wir noch irgendwas auslassen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Dein Mikro.
Ja, also erstens einmal vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu sprechen. Und meine Kernbotschaft ist wirklich die, dass nicht alle Anwälte immer die Themen nur verkomplizieren und in die Länge strecken und dann eine Lösung präsentieren, wo man sagt, ja, in der Praxis ist das nicht umsetzbar, sondern dass das sehr wohl möglich ist. Ja, das setzt voraus, dass man sich natürlich ein bisschen tiefer mit dem beschäftigt, auch wie die Prozesse ausschauen und wie man es umsetzt. Und kann das nur mitgeben, dass es einfacher ist, sich am Anfang kurz Gedanken darüber zu machen, wie man mit dem Thema umgeht, als dann hinten nach Feuer löschen zu müssen. Und ich glaube, dass man so den großen Mehrwert aus ohne die gesetzlichen Verpflichtungen dann auch ableiten kann. Und ja, na, also hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Das können wir gerne wieder mal machen.
Gerne.
Wenn du das auch möchtest. Und,
ja. Wir haben ja noch 116 Gesetze, da kriegen wir schon hin.
Ja, okay. Vielleicht finden wir ein anderes Thema dann.
Ja. Genau. Du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Danke für die Zusammenarbeit in abseits des Podcasts. Freue mich sehr.
Kann ich mal zurückgehen.
War mir eine große Freude. Danke dir und alles Gute.
Ja, danke. Ciao.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.